Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Impact-Runde hier beim Public Value Hub. Hier sprechen wir immer mit Menschen, die versuchen, die Welt zu verändern, zumindest ein bisschen. Und eine davon sitzt heute bei mir. Tina Teucher ist Nachhaltigkeitsexpertin, Keynote-Speakerin, Moderatorin und du hast dann noch einen gemeinnützigen e.V. gegründet und bestimmt noch ganz viele Sachen mehr. Darüber wollen wir reden in der nächsten knapp dreiviertel Stunde. Aber erstmal hallo und willkommen.
Hallo, freut mich hier zu sein. Danke für die Einladung.
Ja, Tina, wir haben gerade eingangs schon ein bisschen über Background-Geschichten gesprochen und ich sage ja immer, irgendwie startet jeder an einer anderen Stelle, der in diesem Bereich ist, als er dann ankommt. Und bei dir ist es ähnlich, zumindest hast du dich mit Nachhaltigkeit erstmal eine ganze Weile beschäftigt von der beobachtenden oder beschreibenden Seite. Du hast ganz viel darüber publiziert, geschrieben, gesprochen. Wann kam aber der Punkt, an dem du gesagt hast, das reicht mir nicht mehr?
Eigentlich war der schon recht früh. Also ich habe schon im Kulturwissenschafts-Bachelorstudium gewusst, ich werde nicht sofort einen Master machen, ich muss in die Praxis, ich möchte was bewegen, ich möchte wirklich an die Praktika auch ran. Das habe ich auch schon als Journalistin dann bei Forum Nachhaltig Wirtschaften gemacht, wirklich über die Praxis geschrieben. Und trotzdem habe ich mich mit dem Gründen ein bisschen schwer getan. Also ich habe 2015 mein eigenes Unternehmen gegründet und klar irgendwie so eine Marke in Sachen Nachhaltigkeitsexpertise, nachhaltiges Wirtschaften aufgebaut. Aber so dieses, wo habe ich den größten Impact oder wo haben wir den größten Impact, das hat tatsächlich insofern gedauert, als ich sehr kooperativ denke und dann immer sage, ja, jetzt gucken wir erstmal, wer das schon macht und wen man da unterstützen kann. Und diese Ökosysteme zu beobachten und kennenzulernen, zu interviewen, sichtbar zu machen, die guten Lösungen, die es heute schon für ein lebenswertes Morgen gibt, das treibt mich an. Und insofern habe ich immer gedacht, naja, eh du selber was gründest, musst du ganz genau checken, ob du damit nicht Redundanzen schaffst, ob du wirklich einen Mehrwert in das Ökosystem reinbringst. Und ganz früher habe ich auch gedacht, ich möchte mal Werbung für das Gute machen. Da kannte ich Nachhaltigkeit noch nicht, da kannte ich Fundraising noch nicht. Irgendwann habe ich aber während des Studiums noch beim Fundraiser-Magazin gearbeitet und gedacht, das ist es. Und dann aber festgestellt, naja, Fundraising, da sammelst du Geld für den guten Zweck und gleichzeitig, wo kommt es her? Was sind so die Root Causes? Also, und dann kommst du schnell drauf, dass die Wirtschaft einen großen Hebel hat, Sachen gut, aber auch nicht so gut zu machen. Und deswegen ging es erstmal oder geht es ganz klar für mich auch um Unternehmensverantwortung. Also damals hieß es noch CSR, das ist gerade ein bisschen out, aber Corporate Social Responsibility. Und genau, und meine jüngste Gründung ist allerdings ein Social Business, was schon im Non-Profit zunächst mal verortet ist. Das heißt schon Fundraising und dann muss man sich eben fragen, okay, woher kommt das Geld? Wie können wir trotzdem das so als Business aufbauen, dass es nicht ganz nur von Spenden abhängig ist? Und das finde ich eine spannende Herausforderung.
Jeden Fall. Und du hast gerade die Verantwortung von Unternehmen schon angesprochen. Erweitern wir es nochmal die Verantwortung von UnternehmerInnen als Menschen, weil gibt es so ein bisschen diese kognitive Dissonanz. Sobald ich mein Büro betrete, bin ich nur für mein eigenes Unternehmen verantwortlich. Und Mensch bin ich erst wieder, wenn ich nach Hause gehe. Und dann ärgert es mich zwar, dass die Wälder um mich herum abbrennen, aber mit meinem täglichen Arbeiten hat das nichts zu tun. Hast du ein Gefühl, wo das herkommt? Weil es sind ja Menschen ganz oft, und ich kenne die ja auch, die sehr, sehr klug und sehr, sehr reflektiert sind. Aber es gibt so diese zweite Persona, die sagt nur Shareholder Value.
Ja. Also das ist ein psychologischer Mechanismus, das habe ich aus der Umweltpsychologie gelernt, der natürlich eine Schutzfunktion hat. Also ich schütze mich vor Überforderung und auch vor einem Zerfall der Identität, wenn ich quasi die Verantwortung irgendwie an der, wie sagt man so schön, am Werkstor abgebe. Weil vieles im aktuellen Wirtschaftssystem eben nicht wirklich vereinbar ist mit einer lebenswerten Zukunft. Also weil wir sehr viele Ökosysteme zerstören und zerstört haben, weil wir sehr viel auf Ausbeutung das Ganze aufbauen und trotzdem natürlich irgendwie überleben wollen, unsere Familien ernähren wollen und dann quasi da ein Stück weit mitspielen wollen. Und was ich einfach sehe oder gesehen habe, ist das, was jetzt in den letzten Jahren so zugenommen hat, ist, dass eine gewisse Perspektivlosigkeit gibt. Also, dass die Menschen sich da so reinlegen im Sinne von, ja, ich fühle mich erschlagen und ich kann da sowieso nichts machen. Und ich finde, was richtig krass ist, dass uns da ein Kapital in der Wirtschaft flöten geht und das ist das Kapital der Hoffnung. Also nicht zu unterschätzen, was wir gerade an Produktivität verlieren, sowohl bei Arbeitnehmern in Sachen Krankheitstage durch Depressionen, durch Burnout, durch in gewisser Weise auch eine Verzweiflung. Aber auch natürlich auch bei den Leaders, also bei Managerinnen und Managern, die das Gefühl haben, was kann ich da schon machen? Aber wenn das 1 Million Menschen denken, dann ist das wie bei Voltaire, der gesagt hat, keine Schneeflocke fühlt sich verantwortlich für die Lawine. Ja, also wenn die das umdrehen und wenn wir sagen, ja doch, wir haben Gestaltungskraft, dann können wir dieses Kapital der Hoffnung reaktivieren. Und ohne das gehen wir aber im Moment wirklich auf eine Krise zu, die so quasi, ich könnte es ja auch die Jammertal-Krise nennen, wo jeder sich da drin ausruht oder sagt, da kommen wir jetzt, komme ich nicht aus eigener Kraft auch raus, dass man das Gefühl hat, ich frage das oft in Vorträgen, was glaubt ihr, geht es den Kindern mal besser oder eher schwieriger als euch selber? Und ja, also 2/3, selbst unter den gestaltungskräftigen, eher optimistischen Menschen sagen, naja, also wir glauben, unsere Kinder oder Enkel haben mal schlechtere Chancen, als wir es hatten. Und das ist so ein Erschlagensein, so eine Überforderung, wo ich sage, okay, dann müssen wir uns fragen, wenn es Polykrisen gibt und wir die überall sehen, was sind Polylösungen? Also wie können wir die Lösungen stärken, die gleichzeitig viele Probleme angehen? Weil zum Beispiel, wenn ein Unternehmen einfach nur sogenanntes SDG-Cherry-Picking macht, also es sucht sich 1 oder 2 Nachhaltigkeitsziele der UN aus, ach, wir sind ein Pharmakonzern, wir machen Gesundheit, super, dann ist ganz oft das mit einem Trader verbunden, dass alle anderen entweder vernachlässigt oder sogar geschädigt werden. Und deswegen müssen wir sehr genau schauen, wo tragen wir möglichst zu allen Zielen bei, dass die wirklich als Symbiose, so ein bisschen wie in der Natur oder als Synergie vielmehr, zusammenwirken können. Und das war dann auch der Grund, warum ich letztendlich gegründet habe, weil ich gesehen habe, boah, also hier mit diesem Ziel oder mit diesen Projekten zahlen wir auf alle 17 Nachhaltigkeitsziele ein. Das habe ich so noch nie gesehen und ich habe wirklich viel drüber geschrieben, publiziert, Unternehmen beraten, bin auch in Gremien von Unternehmensverbänden, die sich damit beschäftigen, was sind die Lösungen? Und so eine Lösung habe ich ehrlich gesagt so noch nicht gesehen. Dann dachte ich, okay, das müssen wir jetzt voranbringen.
Und über deine Gründung wollen wir gleich noch sprechen, aber ich finde diesen Punkt so interessant, weil du hast gerade was beschrieben, was mir selber immer wieder begegnet, auch in Gesprächen. Irgendjemand hat mal so schön gesagt, Unternehmertum ist nah an der psychischen Störung. Weil man sich überlegt, es gibt Probleme auf der Welt oder Dinge, die noch nicht existieren, die ich als Person jetzt bauen kann. Es gibt Menschen, die bauen Raketen, es gibt Menschen, die bauen ganze Städte, es gibt Menschen, die haben irgendwann sich Atomkraft überlegt, was ja erstmal eine geniale kognitive Leistung war. Wir reden jetzt nicht über die Folgeerscheinung, aber überhaupt darüber nachzudenken, dass man so Energie erzeugen kann. Das heißt ja, UnternehmerInnen sind eigentlich in der Lage, extrem komplexe Probleme zu lösen und daran sogar eine gewisse Freude zu verspüren. Müssten dann nicht eigentlich alle Interesse darin haben, die größten und komplexesten Probleme unserer Welt zu lösen und nicht nur die nächste Liefer-App zu entwickeln?
Naja, du kommst ja auch aus der Kommunikation. Ich glaube, da ist dann wieder einfacher, es einfach zu halten. Und ein unmittelbares Problem zu adressieren. Also zu sagen, alle 17 Nachhaltigkeitsziele, da gewinnst du eigentlich kaum den Bluttopf. Also wenn du dich ja auf Fundraising bewirbst, dann sagen die einen Stiftungen, ja, aber wir haben den Fokus X und die anderen, wir haben eigentlich den Fokus Y und wir fördern ganz gezielt das, also wirklich dieses aus dem Silo herauszudenken, systemisch, ganzheitlich zu denken, das ist oft nicht verankert in den Institutionen. Und insofern unternehmerisch wie ich feststellen musste, gar nicht immer so schlau. Sondern eher dann zu sagen, okay, kommunikativ fokussiere ich mich je nach Zielgruppe, je nach Gesprächspartnern, Stakeholdern dann doch wieder auf einzelne Aspekte, die bei Ihnen gerade unmittelbar ein Problem lösen oder ins Raster passen. Aber unabhängig davon natürlich wissend und vor allen Dingen auch aus der Gemeinschaft heraus, die dann jetzt zum Beispiel so ein Verein gründen, vereinen kann. In der Gemeinschaft ist klar, wir arbeiten hier an was Großem, das quasi auf mehr Ziele einzahlen kann. Aber in der Kommunikation und auch fürs Unternehmertum habe ich festgestellt, muss man das simplifizieren.
Dann machen wir es mal an deinem Beispiel. Du hast ja schon gesagt, vor knapp 10 Jahren hast du das erste Mal gegründet, hast dich, glaube ich, selbstständig gemacht mit deinen Tätigkeiten, moderieren, Keynotes, publizieren. War das sozusagen dein Ansatz zu sagen, hier habe ich den größten Hebel?
Ja. Also der Hebel ist tatsächlich natürlich seine Talente wo einzubringen, aber auch zu gucken, wo braucht es das gerade am meisten. Ich bin großer Fan von der Ikigai-Methode, wo man, die kannte ich damals noch nicht, aber als ich sie dann irgendwann mal kennengelernt habe, habe ich gedacht, genau das ist es, was sich junge Menschen anschauen können. Oder auch Gründerinnen. Wo kommt das zusammen, was ich liebe, was ich kann, womit ich Geld verdienen kann und was die Welt braucht. Und das ist bei mir eben ne, schon irgendwie strategisches Denken, Kommunikation, das zusammenzubringen und einfach die guten Lösungen zu recherchieren. Natürlich habe ich auch wissenschaftlichen Hintergrund und das aufzubereiten, sodass man sagen kann, hier bringt das jeweils dann einen Mehrwert für die Unternehmen, mit denen ich arbeite oder in den Publikationen. Ist das eine Inspiration, damit Leute wieder begründete Hoffnung haben? Weil, wie gesagt, dieses Kapital ist ins Flöten gegangen und das möchte ich dringend zurückbringen.
Ja, du hast es ja nicht dabei belassen, dich selbstständig zu machen, sondern du hast dann auch 2021 mit Generation Restoration einen Verein ins Leben gerufen. Ein bisschen größer, glaube ich, als der übliche Nachbarschaftsverein. Was war der Antrieb damals und was macht ihr?
Ich habe tatsächlich mich stark mit Ecosystem Restoration beschäftigt. Wir sind gerade in der UN-Dekade Ecosystem Restoration. Da geht es um die Wiederherstellung der Natur und was das für Potenziale hat. Also die Ökosystemleistung, die wir so für selbstverständlich nehmen, saubere Luft, sauberes Wasser, gesunde Böden, ein Klima, in dem man leben kann, die sind gefährdet. Und gleichzeitig gibt es Techniken und Kulturtechniken, mit denen wir die stärken können. Und damit auch soziale Herausforderungen lösen können. Und was mir 2020, 2021 bei meinen Recherchen und ja, Moderation begegnet ist, war ganz klar, wir haben quasi eine Polykrise, die heißt Ökosystemdegradation führt zu Flucht. Flucht führt wieder zu mehr Ökosystemdegradation oder Klimawandel. Und ne, weil das Konflikte hervorruft, weil Menschen sich um Ressourcen streiten, keinen fruchtbaren Boden mehr haben, Hunger haben, deswegen sich bewegen müssen. Und das ist ein Teufelskreis und so ein Jammertal, von dem ich gesprochen habe. Und dann habe ich aber Initiativen kennenlernen dürfen, die genau das angehen und quasi umdrehen und regenerieren. Also die sagen, wir als geflüchtete Graswurzelorganisation packen das an, indem wir regenerativ wirtschaften, also indem wir die Böden wieder fruchtbarer machen, indem wir das Thema Armut ganz anders angehen, indem wir uns von der Spendenabhängigkeit befreien. Und das finde ich so wichtig, weil wenn man sich die Zahlen anschaut, ist es halt, also wir als Weltgemeinschaft brauchen das. Wir haben 75% der Landflächen weltweit sind degradiert. Das kostet uns jetzt schon über 230 Milliarden Dollar im Jahr an Produktivität. Und es sind weltweit über 120 Millionen Menschen auf der Flucht, wobei der Weltklimarat sagt, bis 2050 wird wahrscheinlich ein Drittel der Menschheit irgendwie sich fortbewegen müssen von dem Ort, wo sie leben, weil sie dann nicht mehr in der Klimanische leben oder weil es dort klimatische Probleme gibt. Also ein Drittel der Menschheit. Wenn wir da Lösungen finden, dann investieren wir in die Resilienz von uns allen. und oder die Lösungen auch anschauen, die es eben schon gibt. Und diese Ökosystemregenerierung, Ecosystem Restoration, die kann, das hat die UN ausgerechnet, bis 2030 2 Milliarden Hektar Land regenerieren und 9 Billionen US-Dollar an Ökosystemleistung generieren. Ist auch kein Übersetzungsfehler. Also ist wirklich was, was uns enorm auch wirtschaftlich voranbringen kann. Mal ganz abgesehen von der Klimawirkung. Wir können sehr viel CO2 binden, wenn wir Ökosysteme regenerieren. Und das Ganze hat einen 10-mal höheren Nutzen als dessen, der Betrag, den wir da rein investieren können oder müssten. Insofern ist es eigentlich ein No-Brainer, aber wie so oft in der Nachhaltigkeit, Kurzfristigkeit versus Langfristigkeit. Also das unmittelbare Investment jetzt scheint erstmal nicht so attraktiv. Und deswegen, genau, Generation Restoration ist die Organisation, die wir dann gegründet haben, um die zu unterstützen, die schon regenerativ wirken in Flüchtlingscamps. Und vor allen Dingen auf systemischer Ebene Dialoge anzustoßen, wie können wir regenerative by design werden? Also wie kann ein Camp von vornherein, so ein bisschen wie bei Green Cities oder bei Konzepten, wo man sagt, das kommt sowieso, das muss sowieso geplant werden. Wie kann man das von vornherein mit regenerativen Elementen, Aspekten denken? Was funktioniert nicht so gut? Wie können wir die Learnings von denen, die es schon machen, skalieren und multiplizieren? Das ist natürlich überall anders. Jedes Camp ist anders, jedes Land, die Kulturkreise, die sich dort treffen und so weiter. Das muss man dann lokal adaptieren, das ist klar. Aber es gibt trotzdem Elemente und die identifizieren wir, die sich übertragen lassen. Und genau, also das ist ein bisschen abstrakt, aber mal ganz konkret gesagt, da geht es zum Beispiel um Landwirtschaft, die eben nicht Pestizide und Düngemittel einsetzt aus künstlicher Herstellung, sondern auf Permakultur setzt, auf eine ganzheitliche Landwirtschaft. Es geht um Komposttoiletten, die auch wieder Ressourcen verfügbar machen. Es geht um Biochar, also Biopflanzenkohle, mit der sehr viel CO2 im Boden gebunden werden kann und gleichzeitig landwirtschaftliche Reststoffe nicht sinnlos verwesen. Und all das können Geflüchtete machen oder machen sie, um sich selber zu empowern, weil es eben für sie Nahrung bedeutet, sich selber rausholen aus der Armut durch Entrepreneurship und so vieles mehr. Also ich könnte jetzt die 17 Nachhaltigkeitsziele durchdeklinieren, aber es ist einfach so eine Win-Win-Win-Situation. Deswegen sage ich auch, wir sind halt kein Non-Profit, sondern eigentlich müsste man das auch für andere Organisationen, finde ich, wir sollten es umdefinieren zu Multiple-Profit.
Ja. Du warst ja auch in verschiedenen dieser Lager oder Camps und hast dir das aus der Nähe angeschaut. Wie ist denn sozusagen das Delta zwischen, wie ist die Situation jetzt und wie müsste sie sein, damit es regenerativ funktioniert? Und wie schließt ihr das sozusagen?
Ja. Wir haben bisher eine Situation, wo es unmittelbar darum geht, natürlich Menschenleben zu retten, also vorm Verhungern oder vor schlechter Hygiene, Auswirkungen und so weiter zu schützen oder auch eine Unterkunft zu bieten, die aber oft eben so kurzfristig gedacht ist, dass sie langfristig unnachhaltig ist. Also ne, Plastikzelte, die dann nicht recycelt werden können oder eben keine regenerativen Toiletten oder Essenslieferungen, die nach Afrika geliefert werden, aus Australien, gentechnisch verändert, einfach um unmittelbar den Hunger zu stillen. Das sind dann oft Feldfrüchte, die zum Beispiel weich gekocht werden müssen und die für die Feuerholz gesammelt wird. Das heißt, um die Camps drumherum frisst sich eigentlich eine Entwaldung, sieht man auch sogar auf Satellitenbildern, in die jeweilige Landschaft des Gastlandes. Und meistens sind es Frauen, die dafür jeden Tag noch einen Kilometer weitergehen müssen, um Feuerholz und Wasser zu finden, die sich dann dadurch auch immer stärker Gewaltrisiken ausgesetzt sehen. Und das führt oft zu einer Spirale von weiteren Gewalt, Traumata und so weiter. Und dann haben wir auf der anderen Seite die riesige Potenzial, Verschwendung, muss man einfach sagen, von sehr vielen jungen Menschen, die dort ankommen, denken, das ist jetzt eine Zwischenstation und erstmal nichts machen können. Und das aber über Jahrzehnte. Also wir haben Menschen kennengelernt, die sind seit 3 Generationen dort, die sagen, mein Großvater ist hierher gekommen und sie sind hungrig nach Leben, was lernen, was machen, was tun. Gerne auch, also einige sagen auch, was wäre, wenn jeder von uns hier einen Baum pflanzt? Dann haben wir dem Gastland auch was zurückgegeben. Aber oft ist es nicht angelegt in der Möglichkeit und sie sind sozusagen zum Nichtstun verdammt. Und ich finde das krass, auch weltwirtschaftlich gesehen, was wir da an Potenzial liegen lassen. Ja? Auch an Produktivität, wenn man es wieder wirtschaftlich ausdrücken will, von Menschen, die wirklich Bock haben. Und das ist ein Gedanke auch der Regeneration, dass man die Hoffnung da auch regeneriert, den Boden und natürlich auch die Widerstandskraft. Also es gibt auch Studien, die zeigen, dass Gärtnern oder Tätigkeiten mit Pflanzen, mit Tieren, in der Natur, mit Boden auch zum Beispiel zur Traumabewältigung beitragen kann und damit insgesamt diesen ganzen Teufelskreis, der ja dann sonst sich auch verstärkt in Richtung Gewalt, in Richtung Konflikte, noch mehr Flucht, umdrehen kann. Und insofern ist es ja sinnvoll zu überlegen, an welchen Stellen haben wir Hebel. Das ist einmal die Ernährung, die Unterkunft und eben auch die Energieversorgung im Camp und dann natürlich Kreislauffragen, also eben zum Beispiel menschliche Abfälle. Wie können wir das regenerativ machen? Und da können wir sehr viel lernen von der Permakultur, von Ansätzen wie Agroforst und der regenerativen Wirtschaft allgemein.
Jetzt müssen wir uns, glaube ich, auch noch mal kurz vor Augen führen, worüber wir reden, wenn wir über solche Camps reden. Das ist ja nicht wie die Containerdörfer, die irgendwie außerhalb der deutschen Großstädte mal standen, sondern ich habe gerade mal nachgeschaut, die größten Flüchtlingscamps der Welt haben mehrere hunderttausend Menschen, die da leben, bis zu 1 Million in Bangladesch. Ich wohne in Leipzig mit 630.000 Einwohnern, ein Camp, das größer ist als die gesamte Stadt Leipzig. Mir fällt es schwer, mir auch nur ansatzweise vorzustellen, welche Infrastruktur nötig wäre, um da regenerativ tätig zu sein. Habt ihr irgendeine Vorstellung oder vielleicht auch Berechnung, was sozusagen der Aufwand wäre, um ein Camp wirklich nachhaltig regenerativ zu gestalten? Vielleicht jetzt nicht von dieser Größe, aber ich weiß nicht, gibt es da so Nährungswerte? Was ist der finanzielle Aufwand, der Input insgesamt, den man bräuchte.
Diese Zahl haben wir noch nicht. Woran wir arbeiten, ist tatsächlich eben so einen Vergleich zu schaffen. Was fließt denn bisher zum Beispiel an internationaler Hilfe, humanitäre Hilfe in die Unterhaltung von Camps? Das gibt es ja Zahlen vom Weltflüchtlingsrat, UNHCR, vom World Food Program, also dem Welternährungsprogramm und so weiter. Und dann zu schauen und das zu vergleichen mit dem, was es kostet oder bedeutet, wenn man es regenerativ aufstellt. Beispiel, wenn Deutschland als Geberland ein Budget hat und jedes Jahr investiert da rein, dass zum Beispiel ein Geflüchteter mit Nahrung versorgt wird, dann macht es Deutschland jedes Jahr neu. Wenn es einmal investiert in seine Ausbildung in Sachen Permakultur und ein kleines Stück Land und eine Schaufel, mal ganz grob gesagt, mit der er sich dann 7 Jahre oder wie auch immer, ist die Camp, durchschnittliche Campdauer ist leider Jahre eben, nicht kurz, ernähren kann, dann sparst du ja quasi das Siebenfache. Das haben wir jetzt noch nicht fertig ausgerechnet. Wir suchen dafür auch Wissenschaftspartner, die uns dabei noch unterstützen, weil das natürlich eine komplexe Berechnung ist, auch weil, ne, da kommen so viele Faktoren mit rein. Deswegen Shoutout, lasst uns das volkswirtschaftlich durchrechnen. Sowohl für die Geberländer als auch für die Gastgeberländer ist das am Ende so auch rentabler. These noch, aber also menschenverstandstechnisch ziemlich naheliegend. Wenn ich nicht jedes Jahr neu spenden muss, sondern eben in Entrepreneurship und Regeneration investiere.
Und ich habe mich gestern bei der Recherche auch noch bei einer These erwischt oder bei einer Sichtweise, wo ich dachte, oh, das darfst du gar nicht so fragen, aber ich mache es jetzt mal trotzdem,
Mach.
weil unser Ziel, Naja, unser Ziel, denke ich mal, ist ja eigentlich, dass diese Camps nicht mehr existieren, weil es die Gründe dafür nicht gibt oder weil wir einsehen, dass das auch menschenunwürdig ist, über Jahrzehnte teilweise auf so engem Raum zu leben. Auf der anderen Seite, und das ist jetzt, sage ich mal, nicht meine Sichtweise, aber könnte ja eine clevere Politikerin oder jemand, der Entscheidungen trifft, sagen, naja, wenn diese Camps regenerativ funktionieren und das Leben dort besser ist, dann gibt es ja gar keinen Grund, sie aufzulösen. Dann sind es eben Städte zweiter Klasse. Das ist natürlich eine ganz schön perverse Herangehensweise, aber es könnte natürlich dazu führen, dass man sagt, okay, die Lebensbedingungen sind jetzt gar nicht mehr so schlimm, dann gibt es ja auch keinen Druck, sie aufzulösen. Siehst du diesen Widerspruch oder bilde ich mir den ein?
Absolut. Also zum einen, Regeneration heißt auch, Institutionen für das zu nutzen, wofür sie da sind und sie im Zweifel danach wieder aufzulösen. Auch Strukturen. Die Natur macht das auch so. Die hängt jetzt nicht daran, jetzt habe ich einmal diesen Baum gebaut, das war super aufwendig, jetzt muss der irgendwie 3000 Jahre leben, sondern der kann ruhig wieder zu Humus werden für andere Zwecke. So haben wir auch Generation Restoration aufgebaut. Wir sagen, wir sind eine ein Club für angewandtes utopisches Denken und Handeln. Aber unser Ziel ist, dass wir uns wieder auflösen können, gerne 2040 schon, weil das Thema regeneratives Design im Kontext von Flucht, vielleicht nicht in Camps, sondern im Kontext von Flucht, normal geworden ist. Das ist mal das Institutionelle bei uns. Und für die Camps selber ist es so, ja, sie sind temporär angelegt, aber zum Beispiel das Naki Valley Refugee Camp in West-Uganda, in dem wir mit Partnern arbeiten, ist das älteste Afrikas. Das gibt es jetzt seit über 60 Jahren. Es hat über 200.000 Einwohner. In den letzten 12 Monaten sind fast 80.000 dazugekommen, weil im Kongo ein starker Konflikt wütet, übrigens auch um die Ressourcen, die in unserem Handy sind. Aber das mal so nebenbei zum Thema internationale Verantwortung. Wir haben einfach die Situation, dass die nicht so einfach weggehen. Aber wir haben auch die Chance, dass wir, wenn wir das nicht einfach sagen, bleibt uns damit fern, sondern das können natürlich auch wirtschaftliche Hubs werden, in denen Host Community und Refugee Community, also die gastgebenden Menschen oder Gemeinschaften und die Geflüchteten in eine fruchtbare wirtschaftliche Beziehung treten durch diesen regenerativen Ansatz, dann wird das eher in Richtung quasi, ne, Smart and Green City Community gedacht. Auflösen würde ja heißen, was machst du danach? Also danach stellst du es wieder der Host Community zur Verfügung oder renaturierst es oder was auch immer. Aber die Landfläche ist ja da. Und man kann sich einfach fragen, okay, es wird immer mehr Geflüchtete auf der Welt geben. Wie gehen wir mit diesen Bewegungen um und wie können wir die, egal ob die dann zurückgehen in ihr Heimatland, weiterziehen oder dort bleiben, diese Zeit, wo sie da sind, so gestalten, dass sie zum Wiederaufbau der Ökosysteme beitragen für das Gastgeberland, also auch einen Mehrwert bieten und für sich selber natürlich auch, weil alles, was sie dort regenerativ schaffen, nutzt am Ende auch dem Land. Also ob das jetzt Nahrungsmittelherstellung ist, Kompost für die fruchtbaren Böden, Bäume für Baumaterial oder auch Ausbildung in diesen Methoden und Fähigkeiten, oder auch regenerative Energien für den Strom. Das ist ja am Ende alles was das Gastgeberland weiter nutzen kann. Außer es will es wieder abbauen. Aber im Moment ist es ja eher so, dass wir, wenn wir die Entwaldung weiter zulassen, die Verschmutzung mit Plastikmüll, eben nicht diese Regeneration, dann ist es halt eigentlich ein Problem, ja. Also andersrum kann es halt Mehrwerte schaffen.
Ja. Sprechen wir mal noch ein bisschen über euch als Organisation, als Verein, weil ich mir natürlich auch die Frage stelle, ihr geht globale Probleme an, seid aber aktuell ein e.V. mit Sitz in Deutschland. Wie bewerkstelligt man das und wie finanziert man es auch? Also seid ihr rein spendenbasiert oder wie ist sozusagen euer Fundraising?
Genau, wir haben ein internationales Netzwerk, weil hervorgegangen sind wir aus Stakeholder-Dialogen, die gefragt haben, was wäre, wenn wir Flüchtlingscamps in regenerative Orte verwandeln. Und bei den ersten Dialogen, das waren Online-Roundtables 2021, waren gut 200 Leute dabei, die waren eben aus USA, Bangladesch, Australien, Kenia, you name it, Europa, Griechenland, Irak, Iran, Jordanien. Das Menschen, die sich diese Frage stellen, die entweder dazu beitragen wollen, selber betroffen sind oder eben Impact-Investoren oder Permakultur-Experten waren, die sich das gefragt haben. Dann war diese Frage, okay, wie können wir das als, wir brauchen eine Art Trägerschaft, um das voranzubringen, um eben die entsprechenden Projekte zu unterstützen, Kommunikation und Wissenschaft voranzutreiben. Und da war schon das Naheliegendste erstmal zu sagen, wir machen jetzt einen deutschen Verein, weil das ist einfach das, womit sich die Gründer am besten noch auskennen. Und davon unabhängig arbeiten wir mit den Partnern vor Ort zusammen. Also zum Beispiel in Uganda mit den Graswurzelorganisationen, die eben wirklich von Geflüchteten gegründet, geführt sind und auch andere Geflüchtete ausbilden. Unser Ziel ist dabei eben nicht, dass wir kommen und sagen, so müsst ihr es machen, sondern das Prinzip heißt Training of Trainers. Sie bringen sich das gegenseitig bei und haben dadurch eine exponentielle Wirkung, weil 10 Trainierte wieder 10 weitere ausbilden und so weiter. Fundraising machen wir bisher Mitglieder- und spendenbasiert. Man kann bei uns Mitglied werden, sowohl als Einzelperson als auch als Unternehmen oder Organisation. Im Moment haben wir knapp 70 Mitglieder. Doch 70 sind wir jetzt, genau. Und ansonsten Spenden von Einzelpersonen, Unternehmen. Und dadurch, dass wir jetzt, wir haben halt gewartet, bis wir quasi erste wirklich sichtbare Erfolge haben, auch so ein Proof of Concept mit unseren Partnern, um uns dann jetzt auch auf Fördermittel von Stiftungen und ja Förderern zu bewerben. Und im Moment ist das quasi noch ziemlich klein, das Volumen, aber dank Ehrenamt auch sehr effektiv schon. Also wir haben insgesamt schon 8 Roundtables veranstaltet. Wir haben eben 3 Partner in Uganda, mit denen wir jede Woche Kontakt haben, uns austauschen, Projekte entwickeln und für die eben auch schon ja höhere 5-stellige Beträge eingesammelt, weitergegeben beziehungsweise auch direkt in die Projekte gegeben. Und wir machen halt, wir arbeiten dran, so ein Impact Monitoring aufzubauen, weil das natürlich ziemlich komplex ist zu behaupten, wir zahlen auf alle 17 Nachhaltigkeitsziele ein. Man muss dann erstmal gucken, was können wir wirklich nachweisen. Genau.
Ja, hat das
deine Frage so ein bisschen beantwortet?
Ich könnte jetzt noch ganz genau nachfragen. Ich mag ja Zahlen, aber es liegt natürlich ein bisschen an dir, wie genau du da sein möchtest. Aber was mich natürlich auch noch interessiert, ist aufgrund der Rechtsform eben die Skalierbarkeit. Ich meine, wir haben eingangs drüber gesprochen, den größten Hebel für System Change haben Unternehmen. Mit denen muss man perspektivisch zusammenarbeiten. Das ist natürlich als e.V. mehr, weil man dann irgendwie aus der CSA-Abteilung, du hast selber gesagt, kriegt man dann 30.000 Euro im Jahr und dafür kriegen die dann schöne Fotos für Instagram, dass irgendwo wieder 3 Bäume gepflanzt haben. Ich sage das jetzt mal leicht zynisch, aber sie mit in Prozesse, in Empowerment, in Entrepreneurship-Programme einzubeziehen, erfordert ja eher so einen B2B-Ansatz, also dass man sie unternehmerisch einbindet. Ist das was ihr auf dem Schirm habt, also auch sozusagen kommerziell aktiv zu werden mit dem, was ihr da tut und Unternehmen dort einzubinden, oder habt ihr eine andere Strategie?
Teil unserer Strategie ist vor allen Dingen, das Entrepreneurship in den Camps selber zu fördern. Das heißt, dort zu schauen, womit kann man eben dann auch regenerativ Geld verdienen und diese Geschäftsmodelle mitzuentwickeln, zu gucken, welche funktionieren, damit man die dann auch multiplizieren und skalieren kann. Für uns selber ist es auch ein Ziel, aber nicht eben in der finanziellen Unabhängigkeit, sondern das Thema und auch der Bereich ist dann doch erfordert. Also okay, andersrum. Ich bringe einfach mal ein Beispiel, kleiner Cut. Die Frage ist, wie können Geflüchtete zum Beispiel in Subsahara-Afrika an Märkten stärker teilnehmen mit diesem Mehrwert, den sie generieren über regenerative Maßnahmen? Da explorieren wir mit ihnen gemeinsam Businessmodelle. Eins ist zum Beispiel die Pilzzucht. Pilze wachsen in Dunkelheit, brauchen kein Feld, Austernpilze innerhalb von 4 Wochen das am schnellsten verfügbare Lebensmittel überhaupt. Das dann auch noch weiter zu verarbeiten oder zu trocknen, bildet einen Mehrwert von was, was dann dort auf dem Markt verkauft werden kann, zum Beispiel aus Mushroom Porridge, was wiederum ein Einkommen generiert über die unmittelbare eigene Nahrungsversorgung hinaus. Das zu exportieren wäre aber kontraproduktiv. Natürlich könnten wir sagen, wir verkaufen das jetzt hier für teuer Geld als irgendwie kultiges Entwicklungsprojekt in Deutschland. Aber ehrlich gesagt, wir wollen den Hunger vor Ort natürlich auch erstmal stillen und auch den Markt vor Ort befriedigen. Was dagegen exportierbar ist, ist der Klimaschutz, den Sie stärken, indem Sie die Böden verbessern. Und da haben wir jetzt ein Biochar-Projekt, das heißt Biopflanzenkohle, die aus landwirtschaftlichen Reststoffen gewonnen wird. Die verbrennt man auf eine bestimmte Art. Dann hat man Pflanzenkohle, die man aber wiederum nicht verbrennt, sondern mit Kompost mischt und in den Boden einbringt. Das macht die Böden so krass fruchtbarer, dass du auf Fotos sehen kannst, wie der Mais zum Beispiel dann innerhalb von 2 Wochen schon viel höher steht als der ohne Biochar. Das heißt, sie haben mehr Erträge und auf der anderen Seite wird über hunderte Jahre dieses CO2 im Boden gebunden und wir sind jetzt unseres Wissens zumindest nach die Ersten, die die Geflüchteten an den CO2-Markt bringen, an den internationalen. Das heißt, wir zertifizieren das mit ihnen über den Carbon Standard International, CSI, und verkaufen diese hochwertigen CO2-Zertifikate, weil sie eben auch zu Biodiversität und sozialen Mehrwerten beitragen, an Unternehmen in Deutschland. Das ist ein Modell, was sowohl quasi in der Geschäftsstream-Ebene des Vereins als auch dann bei den Geflüchteten ein Einkommen generiert, das eben nicht spendenbasiert ist, sondern den CO2-Markt nutzt. Ehrlicherweise muss man aber sagen, um das so zu skalieren, dass es nicht ein Draufzahlgeschäft ist, bräuchte man viel mehr Biomasse. Mhm. Und diese Biomasse könnten wir zum Beispiel aus Eukalyptus gewinnen in Uganda. Das würde aber einfach heißen, unnachhaltige Landwirtschaft zu unterstützen, krasse Wasserverschwendung und Pestizideinsatz und so weiter. Wir wollen es wirklich nur aus landwirtschaftlichen Reststoffen machen. Deswegen ist es momentan noch kein voll funktionierender Business Case, sondern ein quasi Zusatzeinkommen, was aber noch auch unter anderem durch Spenden mal als Initialinvestment auch mitfinanziert werden muss. Also da arbeiten wir dran, ganz offen gesagt. Aber für Unternehmer und Unternehmerinnen, die das jetzt hören, man kann bei uns hochwertige CO2-Zertifikate erwerben, die halt auch diesen sozialen Mehrwert haben.
Ja, super gutes Beispiel. Du hast eingangs kurz erwähnt, wir sind in der UN-Dekade, also es gibt ja die Agenda 2030 mit den Sustainable Development Goals als Ziel. Jetzt ist es so, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich muss jeder zweiten Person, mit der ich spreche, erklären, was die Sustainable Development Goals sind. Und das sind Menschen, die sehr lange schon in ökonomischen Bereichen unterwegs sind. Und von der Dekade sind 2/3 um. Wir haben noch 3,5 Jahre bis 2030. Ich glaube, im jetzigen Tempo sind wir uns einig, wird nicht mehr wirklich was mit der Erreichung der Ziele, aber was müssen wir verändern, damit wir auch da ein exponentielles Wachstum der Wirkung hinbekommen, die wir erzeugen?
Ja, da sagst du was. Wir sind ja mit 85% auch nicht im Zeitplan der Ziele. Also nicht nur, dass es jetzt irgendwie nicht mal mehr 3 Jahre sind, bis wir es geschafft haben müssen, oder 3 Jahre ungefähr, sondern auch, wir sind da krass nicht im Zeitplan. Und deswegen plädiere ich eben dafür, diese Polykrisen zu nutzen, um sich zu fragen, was sind Polylösungen? Also an möglichst vielen Stellschrauben gleichzeitig zu drehen und zu regenerieren. Ich finde es wichtig, dass man schon visionär auch denkt und sich fragt, wie werden wir es geschafft haben? Ich mag das Futur 2 als Sprachaffine. Wie werden wir es geschafft haben? Wie werden wir dazu beigetragen haben? Dass sich das jeder für sich persönlich fragt und für seine Organisation. Dass wir diese Ziele erreichen, beziehungsweise auch ja quasi die Welt besser hinterlassen, als wir sie vorgefunden haben, wie auch immer man das für sich formuliert. Aber aus die Kraft aus der Geschichte, die von hinten erzählt ist, aber von vorne gedacht, zu ziehen und dann zu schauen, okay, wie werden wir es geschafft haben? Und da sehe ich eine dreiteilige Strategie, die wir verfolgen und die auch die Unternehmen, die nachhaltiger oder regenerativ wirtschaften, das konnte ich über die Jahre beobachten, anwenden. Und das ist, dass man zunächst mal wirklich schaut, in Synergien und Symbiosen zu denken. Also wer macht es schon? Was kann man von denen lernen? Was sind die bisherigen Standards? Wer setzt die? Was läuft da falsch? Und wie müsste man wirklich für den System Change arbeiten? Also wo sind da die Stellschrauben? Und wer hat noch Lust auf Veränderungen? Und mit wem kann ich das noch durchziehen? Also wen könnte ich dafür auch gewinnen? Gerade an, ich nenne sie die Allianz der Willigen, an denen, die jetzt bisher in dem die systemischen Rahmenbedingungen setzen. Weil dort sind auch Menschen, jetzt mal als Beispiel im Kontext von humanitärer Hilfe oder auch Entwicklungshilfeorganisationen, Entwicklungszusammenarbeitsorganisationen, die frustriert sind. A, weil viele Sachen in den letzten Jahren überhaupt nichts besser gemacht haben und B, weil jetzt natürlich auch noch krass die Gelder gekürzt wurden überall. Ne? Und umso mehr muss man sich fragen, eben, wie werden wir unabhängiger von immer wieder neuen Spenden? Und das geht eben durch Kreislaufwirtschaft, durch Empowerment im Sinne von Potenzialentfaltung, statt die Menschen irgendwie nur verwalten. Und das ist eigentlich so der Ansatz. Also ich denke, da braucht es eine Beschleunigung und die ist genau dort, wenn wir uns fragen, Donella Meadows zum Beispiel, die ja, ja bekannt ist auch über Club of Rome oder die Grenzen des Wachstums, an dem Buch hat sie ja mitgeschrieben, die hat ein ganz super Buch geschrieben über die Hebel, die wir haben können. Und kann ich sehr empfehlen, sich das anzuschauen und zu fragen, welche Hebel sehe ich in dem System, in dem ich wirke? Oder in dem unsere Organisation wirkt.
Ja. Wenn du in 3,5 Jahren selber zurückguckst auf die Dekade, was wäre so ein Outcome, den du gerne erreicht haben möchtest für dich und dein Wirken?
Eigentlich eine typische Bewerbungsgesprächfrage und trotzdem muss ich erst mal drüber nachdenken. Also ich glaube, diese Selbstverständlichkeit, dass darüber nachgedacht wird, wie im System nachhaltiger und regenerativer gewirtschaftet werden kann, weil auch jedes NGO-Business oder jede Hilfsorganisation ist eine Wirtschaftsorganisation. Das soll sich verändert haben und am besten auf die Metrik. Beispiel, bisher wird ein Unternehmen, eine Organisation, die im Bereich Entwicklungshilfe, Entwicklungszusammenarbeit arbeitet, daran gemessen, so nach dem Motto People Under Management. Also wie vielen Menschen helfe ich unmittelbar? Aber nicht, wie vielen Menschen helfe ich aus dieser Abhängigkeit heraus? Und das ist eine Perversion, in der alle, die da mitwirken und eigentlich was Gutes wollen, leider stecken. Also wo man auch dann um Funding kämpft, indem man sagt, ja, ich habe aber mehr Menschen, denen ich jedes Jahr helfe, statt aus denen ich raushelfe aus dieser Abhängigkeit. Und das wäre was, wo ich gerne möchte, dass wir in 3 Jahren diese Diskussion so präsent haben, dass der Wille da ist, diese Logik zu ändern. Und also sozusagen realistisch gesprochen, sie ist bis dahin noch nicht geändert. Aber dass das Bewusstsein da ist, auch unter jungen Menschen, die danach kommen in diese Branchen und Sektoren, das ist was, wo ich nicht am Ende meines Berufslebens drauf gucken will und sagen will, hey, da habe ich eigentlich zum falschen System beigetragen, sondern das habe ich beigetragen zu verändern. Ja.
Und vielleicht nicht erst in 3,5 Jahren wieder, aber dann auf jeden Fall. Zur zweiten Runde, unsere Impact-Runde mit Tina Teucher, Mitgründerin von Generation Restoration hier bei uns. Und vielen Dank, dass du da warst.
Vielen Dank für die Einladung und ja, allen, die zuhören und dir auch sehr viel Erfolg weiter beim Impact generieren.
Und diese Folge, wie auch alle, die wir hier in der Impact-Runde wöchentlich aufzeichnen und austragen, die gibt es immer auf unserer Webseite und bei Apple, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt.